Wenn die Klingel erklingt, dann wissen wir, dass beim Giro irgendeine Kirche kommt, dass ein Restaurant kommt, dass ein Berg kommt oder eine Eisdiele.
Dass Eis eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt, das merkt man sofort.
Sehr, sehr viele Leser und Leserinnen haben so gefragt, wann kommt denn der nächste Robby?
Eigentlich ist es ein Kinderbuch, aber es macht total Spaß, das als Erwachsener zu lesen.
Ich habe wirklich die Fragen der Eltern mit reingenommen. Ich bin ja immer noch ein Teenie im Herzen.
Vorhin hast du den Opa zum Beispiel angesprochen. Der hat dann so in zwei Zeilen untergebracht, warum das rosa Trikot des Gesamtführenden ist.
Ja, da musst du dich erstmal durch so eine halbe Hecke mampfen, ne, bevor du überhaupt zum Wesentlichen kommst. Ganz Italien immer gespalten war. Coppi gegen Bartali, ne? Da ist ein Eisladen dahinter, der haut es dich aus den Socken.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Bikers Paradise Folge 144. Wir haben hohen Besuch und zwar schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Birgit Hasselbusch ist später zum Interview, denn sie hat ein neues Buch geschrieben. Da geht es um den Giro d'Italia. Und damit sagen wir erstmal guten Tag. Mein Name ist Martin Gerz und gegenüber sitzt Alex Hüfner.
Alex Hüfner in the house.
Ja, das freut mich immer sehr, dass du hier bist und wir beide was zusammen aufnehmen können.
Das ist schön. Stell dir mal vor, das wäre anders.
Hast du dich mit dem Giro schon so ein bisschen beschäftigt?
Nein, überhaupt nicht. Ich
muss immer noch so verzaubert von Paris-Roubaix.
Nee, ich muss es jetzt wirklich zugeben. Der Giro, der wandert irgendwie immer so ein bisschen an mir vorbei. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich verfolge den auch nicht.
Meinst du, der ist so ein bisschen früh im Jahr?
Ja, keine Ahnung. Ich bin einfach das Frankreich-Kind. Tut mir leid.
Okay, ist ja fair. Ist ja alles okay. Ich liebe ja Italien. Von daher liebe
ich auch
den Giro. Und man muss sagen, in den vergangenen Jahren, außer wenn Pogacar mitfährt, ist der Giro immer extrem spannend. Da sind zur letzten Etappe irgendwie so 2-3 Leute, die gewinnen können. Es ist wirklich viel, viel spannender als zum Beispiel eine Tour de France. Aber klar, die Tour de France überschreitet natürlich alles, was im Radsport irgendwie möglich ist. Giro-Start, ich habe jetzt mal so ein paar Fakten für dich rausgesucht, weil ich natürlich weiß, dass du dich mit dem Giro noch gar nicht so auseinandergesetzt hast. Also Start in Bulgarien, am 8. Mai geht es los, bis zum 31. Mai. Und da ist dann das Ziel, wie immer, in Rom. Im TV kannst du dir das angucken oder auch nicht, ja, Alex. Läuft bei Eurosport, bei HBO Max und bei Discovery Plus. Es ist die 109. Ausgabe der Rundfahrt, 21 Etappen und einfach mal 3466 Kilometer. Das ist schon, ja? Ist schon wieder eine ganz schön lange Rundfahrt.
Machen Sie wieder Strada Bianchi?
Strada Bianca?
Ja.
Weiß ich nicht, ob da so eine Etappe mit dabei ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da irgendwo eine weiße Straße finden werden und die mit einbauen.
Na, selbstverständlich. Im Regen, schön im Dauerregen.
Also die ersten drei Etappen sind in Bulgarien, also nordöstlich von Griechenland, so am Schwarzen Meer. Ist schon echt eine Ecke weg von Italien, aber das machen die ja ganz gerne, dass der Start auch mal ein bisschen weiter weg ist. Macht die Tour de France ja auch und auch die Vuelta ist ja mittlerweile Common Sense. Und ja, es ist eben die erste dreiwöchige Landesrundfahrt für die neue Mannschaft Unibet Rose Rockets. Mit einer Wildcard können sie starten. Und da haben wir den Sprintcoach vor kurzem erst bei uns gehabt, Marcel Kittel.
Ich habe ja mal mir so ein paar Clips auf seinem Insta-Profil angeguckt, wie er da im Auto sitzt und
geil,
die Jungs,
ne?
Boah, macht so einen Spaß. Leute, also das ist pure Leidenschaft. Marcel Kittel, wie er im Begleitfahrzeug sein Team coacht und sich freut.
Generell, dieses Team wurde ja von zwei YouTubern gegründet und demzufolge ist der YouTube-Account von denen auch extrem gut. Es gibt immer so von den Rennen so kleine Mini-Dokus, kann man sich sehr gut reinpfeifen. Es macht wirklich Spaß. Es ist sehr kurzweilig von den Rose Rockets, das läuft. Das
und ich meine, was ja auch spannend ist, dass die sich wirklich darauf spezialisiert haben, Sprintetappen zu gewinnen. Ne? Das finde ich, also ist ja heutzutage, ist das ja schon die Ausnahme.
Ja, das stimmt. Ja, früher gab es mehr Teams, die das gemacht haben, aber Dylan Groenewegen wegen hätte man auch gedacht, dass der vielleicht so ein bisschen seine beste Zeit hinter sich hat, aber er hat schon gewonnen. Und das ist geil. Ne? Ja. Nochmal kurz zurück zum Giro, bevor wir dann gleich zu Birgit Hasselbusch und ihrem neuen Buch kommen. Jonas Vingegaard, der fährt mit von Wismar Liesebike beim Giro. Und wenn er den Giro gewinnen sollte, dann ist er einer der ganz wenigen, die alle drei großen Landesrundenfahrten gewonnen haben. Das hat noch nicht mal Pogi geschafft.
Ja? Okay.
Weil der ist ja mal Dritter geworden bei der Vuelta. Ja, also das ist so das Ding, was im Raum irgendwie rumstreunert, dass das passieren kann. Und natürlich ist er der haushohe Favorit. Und Jonas Winkelgau sagt, dass Florian Lipowitz sein größter Konkurrent ist. Ja.
Wow.
Mal gucken, was passiert. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil beim Giro kann auch das Wetter immer zuschlagen. Es ist sehr früh im Jahr, in den Alpen kann da auch nochmal ein bisschen Schnee liegen,
oh ja.
Schmelzwasser, manche Etappen waren da so komplett nass im Regen. Ich kann mich ja noch dran erinnern, als Steven Kreuzweig in so eine Schneemauer reingefahren ist und dadurch das rosa Trikot verloren hat. Also der Giro ist immer für alles Mögliche gut. Wir schauen jetzt rüber zu unserem Gast. Birgit Hasselbusch kennt ihr von Eurosport. Sie arbeitet auch beim Radio. Sie kommt aus Hamburg, hat vor einem Jahr, hatten wir sie hier im Podcast, bei Podcast 78 zu ihrem Buch, was da auch schon ein Jahr draußen war, Rennracker Robby bei der Tour de France befragt. Diesen alten Podcast könnt ihr euch auch nochmal zu Gemüte führen. Aber jetzt erstmal hochaktuell. Rennracker Robby ist nämlich beim Giro d'Italia.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Birgit.
Hey, ciao.
Hallo.
Buongiorno.
Bald geht der Giro los. Wie laufen deine Vorbereitungen gerade? Erzähl doch mal für Eurosport.
Meine Vorbereitungen laufen so, dass ich an der Alster jetzt jeden Tag 4 Kilometer gefahren bin. Und dass ich mein blaues Fahrrad aufgepumpt habe und es geschrubbt habe. Und natürlich, dass ich mein Buch nochmal vorwärts und rückwärts gelesen habe, das Neueste. Denn der Rennracker ist jetzt beim Giro. Das ist im Grunde meine Vorbereitung.
Okay.
Und eure?
Ja, also ich habe mir schon mal das Streckenprofil angeguckt und finde es ja total spannend, dass Jonas Vingegaard beim Giro startet. Für mich ist er der haushohe Favorit und gleich danach kommt Florian Lipowitz. Also ich glaube,
ist er auch dabei?
Ich glaube, das ist so das Podium.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das sind natürlich schon die Riesengespräche auch bei Insta und in sozialen Medien, dass sie uns jetzt schon fragen, was wir glauben. Und ich setze auch, also Flo, ein Jo von mir.
Wie das heißt... Flo macht beide Grand Tours, Giro und die Tour?
Genauso wie Jonas.
Mhm. Okay.
Im Januar 2025 warst du ja schon mal bei uns im Interview. Das ist Podcast Nummer 78. Jetzt sind wir bei 144. Damals zum Tour de France Buch. Und damals meintest du, du würdest dich sehr freuen, wenn es einen zweiten Teil des Buchs geben würde. Jetzt ist es da. Und ich denke mir so, das ging aber ziemlich schnell, wa?
Ja, obwohl 2 Jahre dazwischen. Haben dazwischen gelegen und ich habe gedacht, wenn, dann musst du ja hinterher, weil das haben auch sehr, sehr viele Leser und Leserinnen haben so gefragt, wann kommt denn der nächste Robby, und darüber habe ich mich total gefreut und ich dachte, ja, muss ich mal in die Tasten hauen. Und das dauert ja immer so ein bisschen, was einige gar nicht wissen, bei so einem Buch, das dauert ja schon immer so ein Jahr von der Idee, bis es dann wirklich auch im Laden ist. Und deswegen hatte ich dann erstmal die Idee und habe überlegt, was kann denn beim Giro passieren, weil ich wollte ganz klar den Giro als nächstes nehmen, und so ist das dann zustande gekommen. Und das hatte natürlich noch einen Grund, dass ich auf jeden Fall noch ein nächstes Buch haben wollte, weil ich wollte euch ja reinpacken. Ihr solltet ja mit dabei sein.
Das war also nur wegen uns.
Ja, im Grunde ja. Im Grunde ja.
Ey, ist das nicht, Martin?
Danke,
Birgit. Ist das nicht schön? Das hat sich doch jetzt schon, wir können jetzt aufhören. Das war's, das reicht.
Das war's, gut. Ja, grazie, aber, bis denn.
Aber wann kam dir die Idee, das weiterzuspinnen, also weiterzumachen, zweiter Teil?
Sowas kommt mir dann meistens, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, so zwischen den Touren oder so, also zwischen den Grand Tours, dass ich dann im Urlaub vielleicht am Strand liege und denke, so jetzt soll er mal bitte zum Giro. Aber es reicht ja nicht, dass Rennracker Robby jetzt, nachdem er bei der Tour de France war, zum Giro geht. Da muss ja eine Geschichte dahinter sein. Und mir ist es ja auch immer wichtig, dass ein bisschen Kultur dabei ist und irgendwie was Wahres. Und in dem Fall geht es ja um Alfio Vandi auch mit. Das ist ein ehemaliger italienischer Rennfahrer, der das allererste weiße Trikot, also der allererste Nachwuchsgewinner beim Giro d'Italia war vor exakt 50 Jahren.
Jubiläum.
Ja, Jubiläum, genau. Und ich habe mit ihm auch geschrieben und habe ihn gefragt, ob das okay für ihn wäre, wenn er in dem Buch vorkommt. Er hat sich total gefreut und ist ja inzwischen 50 Jahre her. Und dann meint er, wo soll ich hinkommen? Wann kann ich das Buch mit vorstellen und so? Und es spielt ja in Rimini und er wohnt auch in der Nähe von Rimini. Das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, rund um ihn will ich jetzt so eine Story, so eine Geschichte stricken.
Aber bitte verrat nicht mehr, weil ich bin im Buch, ob du es glaubst oder nicht, genau bis dahin gekommen, wo sie jetzt im nächsten Kapitel, also sie wissen jetzt, wo er wohnt.
Ich verstehe.
Und im nächsten Kapitel werden sie ihm begegnen wahrscheinlich.
Unter Umständen.
Robby und Nora und... Ja. Ich bin so gefesselt von dem ersten Teil.
Wirklich?
Das macht so einen Spaß.
Oh.
Ja.
Oh, ist das nett. Es ist echt lieb, dass du das sagst. Und mehrere meinten auch schon, dass es so spannend ist, weil sie so gedacht haben, na, es muss ja eine andere Geschichte sein als bei der Tour. Und jetzt ist es auch schon nochmal was anderes. Na klar, geht's wieder darum, dass sie ausbüchsen und dass die Eltern sich wieder Sorgen machen und so weiter und so fort. Aber es geht ja immer darum, dass Bruno geholfen werden soll.
Genau.
Ne? Also seinem Lieblingsfahrer. Und deswegen sind sie halt auf der Suche nach Alfio. Und wer weiß, vielleicht finden sie ihn.
Ist das deine alte Journalistenschule, so Telefonnummern rauszubekommen von ehemaligen Berühmtheiten? Wie bist du da rangekommen?
Das ist lustig, dass du das sagst. Ja, ich habe echt lange, lange recherchiert. Dann habe ich bei Insta ihn irgendwie angeschrieben, habe aber keine Antwort bekommen. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, haben mir dann italienische Kollegen geholfen von Eurosport.
Ah,
und zum Beispiel Ilenia Lazzaro, die ist ja auch im Buch, hat sie eine Rolle mit dabei. Und die haben mir so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, cool, um dann eine Nummer rauszukriegen. Und ich war wirklich, das war so ein Herzbubbern, weil ich würde es zum Beispiel nicht machen, dass ich jemanden so eine große Rolle in dem Buch spielen lasse, ohne ihn vorher zu fragen,
ja,
ob es für ihn okay ist, dass er mit dabei ist. Ja. Und dann war es echt schwierig, da ranzukommen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, jetzt scheitert das, dann kann ich ja gar nicht anfangen zu schreiben. Und dann auf einmal, zack, kriege ich so eine Nachricht. Ja, das würde ich toll finden. Ja. Und dachte ich, hurra.
Das ist ja so schön, weil das Erste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal gegoogelt, ob es den Mann gibt.
Ah. Ich kannte den auch nicht vorher.
Und sofort hast du irgendwie bei Google so geile Fotos von ihm zu seiner aktiven Zeit, und das ist ja schon ein paar Jahre her,
ja, ja,
und so Bilder, die mal Spaß machen, ne? Irgendwie in diesen alten Trikots und super.
Das finde ich auch klasse, dass du es ansprichst, weil die Illustratorin, das ist ja tollerweise wieder Arabel Watzlawick, die das schon bei der Tour de France gemacht hat, die meinte natürlich auch so zu mir, wie sieht der denn aus? Ich habe ihn auch erstmal gegoogelt, und genau wie du, sie war total geflasht, als sie diese alten Fotos gefunden hat. Und wenn man auf die Rückseite vom Buch guckt, da ist er dann ja auch drauf. Die verteilen ja auch so Flyer, schon mal so ein bisschen erzählt, wo er drauf ist. Rettet Bruno, findet Alfio. Das ist sozusagen der Top-Inhalt dieses Buches. Na, und für sie war es dann halt auch klasse, sich zu überlegen, wie er jetzt aussehen könnte eben, und wie es damals war.
Mhm. Sag mal, der nächste logische Schritt wäre dann ja die Vuelta, und es geht nach Spanien.
Se puede.
Kann das sein?
Also in meinem Herzen, in mi corazón, in meinem Herzen ja, aber wer weiß, man muss mal gucken. Also ich freue mich total, dass Rainer Spree vom Covadonga Verlag gesagt hat, komm, wir machen auch den Giro, und dann mal schauen. Also ich wäre auf jeden Fall mit von der Partie, aber muss man mal sehen.
Das war beim letzten Buch auch schon so. Eigentlich ist es ein Kinderbuch, aber es macht total Spaß, das als Erwachsener zu lesen. Wie schaffst du das?
Das ist ja schwierig zu antworten, aber das haben ja auch viele gesagt, dass sie, so Familien, dass sie es gemeinsam in der Familie lesen. Und deswegen, mich freut natürlich immer, wenn Kinder sagen, boah, das fesselt mich. Und wenn dann aber noch die Eltern so schreiben, ja übrigens, wir lesen da auch total gerne mit. Das geht nicht nur darum, dass wir das vorlesen. Ich glaube, ich versuche halt, ich bin ja immer noch ein Teenie im Herzen, also ein Kind selber im Herzen, und deswegen versuche ich auch was zu schreiben, was ich selber auch nett fände. Und ich glaube, dass Erwachsene vielleicht auch ganz schön finden, dass da immer noch so ein paar kulturelle Sachen mit dabei sind. Man lernt so ein bisschen über Italien noch kennen, was einem vielleicht für den nächsten Italienurlaub nochmal so einen Hint gibt, so im Sinne von, ach, da könnten wir ja mal hin. Also die Mutter Gabi jetzt zum Beispiel hier in diesem Buch, die ist ja voll auf Fliesen aus, auf italienische Fliesen. Und da kommt ja zum Beispiel zustande, dass Alfio Vandi ja früher auch Teammanager war von Ariostea, was ja eine Fliesenfirma ist. Also das ist ja alles so ein bisschen wahr, und deswegen vielleicht packt einen das so ein bisschen, dass man selbst dann als Mutter so denkt, ach, neue Fliesen, okay, warum nicht?
Also für mich eine der schönsten Stellen in der ersten Hälfte ist, ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Bruno muss geholfen werden, und jetzt versucht, ich weiß gar nicht mehr, Nora ihrem Bruder zu erklären, warum Bruno geholfen werden muss, und macht den Vergleich mit einer Pizza.
Ja.
Erzähl das bitte kurz, weil das ist so schön und es macht so einen Spaß, das zu lesen.
Also du meinst einmal mit kleinen Stückchen sozusagen, dass es darum geht, dass das ganze Team füreinander arbeiten muss, und dass man mit der Pizza, das ja nicht nur um die kleinen Stückchen, sondern insgesamt um die große Pizza geht, das meinst du sozusagen?
Ja, genau.
Ja, also ich habe natürlich gedacht, wie kann ich das vergleichen jetzt mit etwas, was aus Italien stammt, und die Pizza ist ja das Ding. Und sie hat dann ihm auch gesagt, du, das geht ja darum, beim Radsport, da gibt es natürlich immer Einzelfahrer, aber dann ist es mal so, in einem anderen Jahr ist es so, dass sie dann vielleicht fürs Team fahren, also man hat ja nicht immer dieselbe Strategie. Energie. Und das ist eben auch wie bei einer Pizza. Wenn man nur ein Stück isst, ist das auch nicht immer gut. Manchmal muss die ganze Pizza stimmen. Also so, dass man, sie ist ja, also Nora ist jetzt ja wirklich zur PR-Managerin aufgestiegen. Also sie ist ja mit ihren 14, 15 Jahren, die hat ja ein ganzes Universum gegründet.
Voll den Durchblick,
ja. Ja, absolut. Und deswegen hat sie natürlich auch mit der Pizza und so weiter den großen Durchblick.
Super. Da blättert man so mir nichts, dir nichts, nichts ahnend durch die ersten Seiten und dann lächelt einen auf einmal Super Mario an. Also Super Mario des Radsports, Mario Cipollini. Warum hast du dich denn für ihn entschieden, da auf den ersten Seiten aufzutauchen und nicht einen der ganzen anderen ganz Großen aus Italien, Nibali, Coppi etc. pp.?
Die anderen ganz Großen, Coppi und Bartali und so und Alfonsina Strada zum Beispiel auch, die kommen dann ja später. Also Robby geht auf so eine Ausstellung, die ist am Rande des Giro. Da wird auch noch einiges erzählt. Aber ich habe mir Mario Cipollini rausgesucht, weil er natürlich 42 Erfolge hat. Er ist Rekordhalter mit den meisten Etappensiegen in der Geschichte des Giro d'Italia. Und da es ja um diesen Giro geht und ich finde, dass Mario einfach so eine Top-Figur ist. Also der, ja, er steht für so viel Verrücktes einfach, was ich den Kindern so ein bisschen auch einpflanzen möchte. Ich möchte ihnen zeigen, hey, man kann auch verrückt und gut und mit Selbstvertrauen und mit Hilfsbereitschaft durchs Leben gehen. Und ich fand, dass er dafür stand, weil er hat ja diesen Satz gesagt, den sieht man auch vorne dann im Buch. Mhm. Das Rennrad hat eine Seele. Wenn es dir gelingt, es zu lieben, wird es dir Emotionen schenken, die du nie vergessen wirst.
Da ist so viel Wahres dran.
Und dieser Satz hat mich so gepackt. Und deswegen habe ich gedacht, das möchte ich, dass es ganz vorne im Buch drin steht. Gerade mit Emotionen und Liebe zum Rad. Also ich hoffe, dass das jeden packt.
Ja, so ein Rennrad zeigt einem einfach die Welt. Das ist einfach so.
Ja. Ja.
Ach, jetzt kommen wir wieder in Schwärmen. So, stopp, bevor das ausufert. Die Arabelle Watzlawick ist wieder am Start und macht die Illustration.
Ja.
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit ihr weiterentwickelt?
Ich habe sie ja getroffen durch eine Gruppe bei Facebook, Weltfrauen nennt sich diese Gruppe. Da sind tausende von Frauen, die mal im Ausland gelebt haben oder noch im Ausland leben. Und darüber habe ich Arabelle gefunden. Und dann hat sie zuerst gesagt, witzig, ich habe gerade ein Kinderbuch gemacht, wo ich ein Fahrrad gezeichnet habe. Und das war für mich so, ja, du, dich brauche ich. Und dann haben wir halt immer weiter gesponnen, nachdem Robby bei der Tour de France raus war, dass sie sagte, geht's weiter, hast du eine weitere Idee? Und dann meinte ich, ja, komm, lass doch mal zusammen überlegen. Denn Robby ist ja älter geworden. Und dann hat sie so Zeichnungen mir geschickt und meinte, Robby würde jetzt so aussehen, so 1 bis 2 Jahre später. Und das hat so eine Freude und Spaß gemacht, auch zusammen mit Rainer Spreer, dass wir immer geguckt haben, Robby ist älter, Nora ist auch älter geworden und das ist nicht einfach so, sie hat das einfach so abgeliefert, sondern wir waren wirklich im engen Austausch, dass ich immer gesagt habe, mir wäre wichtig aus dem Kapitel, dass wir diese Illu haben zum Beispiel, dann hat sie mir was geschickt und wir haben überlegt, ja, wie kann das Trikot auch aussehen, wie soll das Rad aussehen, also das ist wirklich feinste Arbeit, im total Detail verliebt.
Er hat ja als erstes ein weißes Rennrad bei der Tour de France gehabt,
ja,
ne?
Ja.
Bei der neuen Version ist auf dem Cover das Rennrad so ein bisschen, also als erstes dachte ich, es wäre so ein bisschen Celeste, aber irgendwie ist es das doch nicht. Aber das Fahrrad hat sich farblich so ein bisschen weiterentwickelt. Ich dachte erst, es wäre ein Bianchi.
Ja, nee, aber das stimmt, dass es sich weiterentwickelt hat, denn er hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Er ist ja in den Radsportverein gegangen und er ist jetzt wirklich voll dabei. Das war Robby eben vorher noch nicht bei der Tour de France. Deswegen gibt es übrigens hinten im Buch auch noch Tipps für kleine Rennracker, wenn man in den Verein gehen will oder was man überhaupt für Rennen machen kann. Also deswegen geht es mir schon auch darum, dass man sieht, ach, ich möchte ins Rennrad-Business einsteigen, was kann ich da eigentlich machen? Aber wenn man auch mal vorne aufs Cover guckt, Robby hat ja nicht nur ein neues Rennrad mit einer neuen Farbe, sondern auch einen neuen Helm. Und den hat er ja von Bruno geschenkt bekommen. Und da muss das Rennrad logischerweise farblich zu passen. Das ist ja wohl ganz klar, oder?
Bruno habt ihr jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Erklär vielleicht nochmal für die Leute, die den ersten Teil nicht gelesen haben, wer ist Bruno eigentlich?
Bruno ist ein deutscher Nachwuchsfahrer, der bei der Tour de France dabei war. Und dann hatte er auf einer Etappe eine Panne. Da ist er an so einer Wäscheleine hängen geblieben und ist gestürzt. Und Robby stand direkt daneben, hat ihm geholfen, wieder aufs Rad und mit so ein paar technischen Finessen ihn wieder angeschubst und deswegen war für Robby klar, ich habe Bruno Jeunes geholfen, durch mich schafft er es bis Paris und hat dann aber gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt er alleine überhaupt bis ins Ziel. Bis nach Paris ist ihm hinterher geradelt aus seinem Ferienort in der Provence, weil er damals noch nicht so ganz wusste, 800 Kilometer, ach was soll's, mache ich mal eben. Und seitdem sind die beiden richtig miteinander verbunden, weil nämlich Bruno dann die Nachwuchswertung bei der Tour de France gewonnen hat und Robby mit aufs Treppchen auf den Champs-Élysées genommen hat. Da gibt es dann ja auch so ein Bild dazu. Und seitdem sind sie so ein bisschen verbunden miteinander, auch durch Nora angetrieben, die als PR-Managerin natürlich da immer dran bleibt, dass die da noch Kontakt haben. Ja, und dann haben sie sich ein paar Mal geschrieben. Und jetzt war es eben wieder so, dass Bruno ein bisschen Ärger in seinem Team hat und deswegen Unterstützung braucht. Und deswegen, schwuppdiwupp, sind die alle, die Familie, anstatt zum Campen zu fahren, nämlich ab nach Bella Italia, weil Nora gesagt hat, der braucht uns, wir müssen dorthin. Und auf dem Weg dorthin hören sie einen Podcast im Auto. Und welcher könnte das sein?
Ich weiß es, ich weiß es. Dann kommen wir doch jetzt mal zum Highlight des Buches. Ja, Seite 29, Zeile 17 bis 23. Da taucht der Bikers Paradise Podcast auf, ja, und auch die freundlichen Stimmen von Martin und Alex. Ja. Birgit, das ist der absolute Oberwahnsinn. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ach, gerne.
Wie kommt das denn, dass du so gedacht hast, ach Mensch, die waren so sympathisch, die packe ich da mal mit rein.
Na, ihr wart wirklich total sympathisch. Und ich bin ja nun auch selbst Radiomoderatorin und auch schon 2-3 Jahre irgendwie länger. Und ich merke schon, wenn eine gute Atmosphäre geschaffen wird während eines Gesprächs. Und ich habe ja ein paar Interviews gegeben, auch rund um das Buch, rund um die Tour de France. Und mir hat das wirklich gut gefallen mit euch. Und deswegen habe ich gedacht, doch, ich möchte die Jungs irgendwie reinpacken, weil ihr steht auch so ein bisschen dafür, dass ihr seid nicht so glatt, sondern ihr seid so sympathisch und aber eben auch wild. Und wo wir wieder bei Mario sind, so ein bisschen am Anfang. Und ich sehe in euch so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig, aber mein Sohn ist ja auch so einer, der so wild auf seinem Fahrrad unterwegs ist. Der fährt da mal durch die Bretagne und schläft outdoor im Nichts irgendwo. Und ich mag das. Also ich mag euch wirklich sehr. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, die packen wir da mal mit rein.
Dankeschön.
War das jetzt eine gute Erklärung?
Das war
unglaublich gut.
Das kannst du auch noch ein bisschen ausführen. Nein. Das war eine sehr schöne Erklärung.
Und ich mag eure Stimmen. Das ist mir ja auch ganz wichtig. Wenn man so lange in diesem Metier unterwegs ist, dann achtet man ja sehr, sehr drauf auf Stimmen. Also wie nuanciert das ist und wie man spricht. Und das hat mir auch gefallen. Das gibt einem ja gleich ein wohliges Gefühl, genauso wie dieses Zitat am Anfang von Mario Cipollini, was ins Herz geht. So ist es auch bei eurer Stimme und jetzt reicht es.
Okay, dann machen wir weiter. So. Aber diese ganze Situation ist ja diese ewige Frage im Auto, was läuft da? Musik? Läuft vielleicht doch ein Podcast? Wenn ja, welcher? True Crime oder Bibi und Tina oder sowas, ein Hörspiel? Wie ist das bei euch zu Hause im Auto, wenn ihr auf Tour seid? Vielleicht du mit deinen Kids? Wer hat da die Hoheit?
Oh, also eigentlich schon meine Kinder und zwar ohne zu fragen inzwischen. Und das finde ich schon wirklich, wirklich heftig. Rosalia zum Beispiel, Musik wird da gespielt, das ist von meiner Tochter, aber auch so True Crime manchmal. Aber ich erinnere mich, und das möchte ich gerne, an die Fahrten früher mit meinen Eltern, mit meinem Vater. Wir sind immer im Auto nach Spanien gefahren und es gab 2 Kassetten, jetzt merkt ihr, wie alt ich bin, ne? Also eine blaue Kassette, und bitte haltet euch fest, von Heino. Und dann gab es, und das ist ein Lied, was ich nie im Leben vergessen werde, von Karel Gott, Einmal um die ganze Welt. Kennt ihr das?
Nee, jetzt gerade nicht.
Wirklich nicht.
Traumatische Kindheit.
Ja, aber das Problem ist, dass es eigentlich auch total schön ist. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Naja, okay. Ja, und das ist mein Trauma aus meiner Kindheit. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lange es von Hamburg bis nach Spanien dauert. Wie oft man dieses Lied hören kann.
Oh, ja, stimmt. Da tun sich dann doch Abgründe auf.
Und damals gab es noch keine Podcasts.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, Gott sei Dank gibt es mittlerweile Podcasts.
Aber stell dir vor, du hast einfach deinen Lieblingssong 5000 Mal hintereinander gehört, dann ist der auch ganz schön abgenudelt, ne? Also,
das ist er, aber wenigstens wäre es mein Lieblingssong gewesen.
Das stimmt auch wieder.
Was für Superstars tauchen da noch so an dem Buch auf dieses Mal?
Also, als Superstars taucht auch der Opa auf von Robbie. Einmal überhaupt nicht ein bekannter Typ, aber der spielt eine ganz wichtige Rolle, weil der auf einmal verschwindet und ja, wer weiß, ob der nicht auch ein bisschen noch dazu beiträgt und am Ende ein großer Oho-Aha-Effekt ist. Dann haben wir weitere Superstars. Also ich habe ja schon Gino Bartali gesagt, dann Fausto Coppi, die kommen mit vor und zwar eben in so einer Ausstellung, wo erzählt wird, was die beiden auch für Giganten waren und wie die, dass ja ganz Italien immer gespalten war, Coppi gegen Bartali, ne? Dass man immer gesagt hat, wer. Und dann habe ich auch ein bisschen die Geschichten dazu erzählt mit Gino Bartali, ne, während des Zweiten Weltkriegs, als Italien von den Nazis besetzt war, was er da für eine Rolle eingenommen hat, zum Beispiel als er in seinem Rahmen und im Sattel geheime Papiere und gefälschte Ausweise, versteckt hat und 800 jüdische Menschen dadurch gerettet hat. Also das finde ich auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Und das noch auch mal zu dem Thema, dass es eben auch nicht nur um Radsport geht, sondern auch um die Geschichten dahinter. Und dann, ja, der große Rivale eben von Gino, Fausto Coppi mit, und der Spitzname Il Campionissimo, ne? Der Champion der Champions. Ja, genau, das zum Beispiel. Und dann Alfonsina Strada, was ich natürlich klasse finde, dieses Teufelsmädchen, was, man, das müsste 1924, ja, das ist jetzt, ja Gott, mehr als 100 Jahre her, wow, als sie beim Giro dann teilgenommen hat. Aber es spielen auch wieder Kollegen, sind wieder mit dabei von mir. Also wir hatten ja auch Carsten Wiegels bei der Tour de France und Jens Vogt natürlich auf seinem Motorrad, der ist wieder mit dabei. Robert Bengsch, der, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass wir während des Giro mal so ein Witz, so ein Running Gag immer hatten, dass Robert der Bademeister ist. Weil wir hatten mal so einen Zeitungsartikel, hat er immer gefunden, dass Bademeister gesucht werden an der Adria. Und da haben wir gesagt, ja Robert, dann kannst du jetzt ja mal aussteigen hier aus der Etappe, dann du der Bademeister. Und das haben wir immer wieder als Running Gag gehabt. Und jetzt kommt Robert als Bademeister. Yes. Und der Opa halt auch von Robby, der war früher Bademeister und erzählt immer von seinen Geschichten anno dazu mal, ne, damals als ich Bademeister war. Ja, naja, und Jens natürlich, der ist auf dem Motorrad und fährt Robby auch manchmal noch so ein bisschen hin und her und hat dann auch wieder was mit Alf Jovandi zu tun. Also ja, und natürlich Elenia Lazzaro, die hat auch neulich was sehr, sehr Nettes gepostet. Das hat mich auch gerührt, weil ich ihr auch ein Buch geschickt habe, weil sie mit drin vorkommt. Eine ehemalige Radrennfahrerin, die halt eben auch Expertin bei Eurosport ist und den Predictor mal gewonnen hat, also dieses Tippspiel bei Eurosport. Ja, und dann hat sie was gepostet jetzt gerade, wo sie gesagt hat, ich bin eine Figur in einem deutschen Kinderbuch. Ich verstehe kein Wort, obwohl sie kann sogar ein bisschen Deutsch, aber ich verstehe kein Wort. Es ist so herrlich und ich freue mich so.
Wundervoll. Du erklärst ja auch in kleinen Absätzen wieder Begrifflichkeiten des Radsports, so wie Windschatten zum Beispiel funktioniert, was die Flandern-Rundfahrt ist, aber auch so ganz triviale Sachen wie zum Beispiel, warum so eine Bibshort halt Träger hat. Ja, genau solche Fragen stellen dann ja Kinder auch während des Vorlesens den Eltern. Das ist ja total die schöne Hilfestellung, die du den Eltern immer so an die Hand gibst. Hast du das vorher irgendwie so im Kopf gehabt, dass man den Eltern da so ein bisschen unter die Arme greift?
Ja, ich möchte halt immer noch dieses Extra doch dazu geben. Und einige Eltern haben mir halt auch geschrieben und sagten, ja, da kommen schon interessante Fragen auf, die ich nicht immer beantworten kann. Und ich hatte ja letztes Mal schon so ein paar Sachen erklärt, aber noch nicht so ausführlich wie diesmal. Und ich habe wirklich die Fragen der Eltern mit reingenommen. Und dann haben wir gedacht, zusammen mit dem Covadonga Verlag, doch, lass noch mal ein bisschen ausführlicher erklären und lass eben auch mal Tipps geben, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie kann man reinkommen eigentlich in diesen Radrennsport? Also was muss man machen, was gibt es für Möglichkeiten? Und genau mit diesen Fragen, was du gerade angesprochen hast, doch, die habe ich damit reingenommen, damit die Eltern dann eben sagen, warte mal kurz, ich blätter mal ans Ende und dann erkläre ich dir das. Also Robbys Tipps für Rennracker-Einsteiger gibt es am Ende, dann gibt es auch noch wieder ein paar italienische Vokabeln, das gab es ja auch in Frankreich schon, ja.
Ich fand so schön, die Erklärung für die Bibshorts ist die Latzhose.
Ja.
Super, super. Wie viel Recherche steckt eigentlich in deinen Rennracker-Büchern? Weil du weißt sehr viel von den Ländern und vom Radsport ja sowieso, aber trotzdem, da sind so viele Details drin.
Also schon wirklich viel. Alleine Alf Jovandi zu recherchieren, das hat schon natürlich gedauert, weil ich schon auch wissen wollte, was ist das für ein Typ, und ich möchte ja auch nicht, deswegen ist es auch lustig, dass ihr sagt, ihr habt gedacht, wer ist das eigentlich, gibt's den? Doch, das soll schon immer so den Bezug zur Realität haben. Und ich telefoniere dann halt auch mit Kollegen und frage dann nochmal nach, Robert zum Beispiel hat mir, also Robert Bengsch hat mir auch viel geholfen, weil es eben auch um den Bahnradsport geht hier drin. Also dazu erzählt der Robby auch was, der große Robert dem kleinen Robby. Und da frage ich natürlich dann schon nach und sage, kannst du da mal bitte eben drüber gucken, ob das wirklich alles so stimmt. Heißt also, das schreibt sich nicht mal eben so weg, weil man ja auch nicht möchte, dass hinterher dann irgendwie 100 Zuschriften kommen, hier war das aber ein bisschen ungenau oder so. Ich meine, sowas kann halt immer mal passieren, aber ich möchte schon, dass das genau ist.
Und wir wissen ja, gerade die Rennradfahrer können ja manchmal sehr pingelig sein.
Ach, wirklich?
Wenn es um Fachbegrifflichkeiten geht.
Ja, oder auch um Kleidung.
Ja.
Ja, ja, ja. Ist euch was aufgefallen? Oder?
Nee, überhaupt nicht.
Ah, okay.
Nein,
aber das stimmt natürlich. Das ist ja auch während der Übertragung bei Eurosport oder so, kriegt man ja auch dann immer mal Nachrichten, worüber ich mich wahnsinnig freue, wenn ich angeschrieben werde. Aber na klar, also die sind schon wirklich da sehr, sehr intensiv dabei, was ja auch gut ist.
Ja, natürlich. Das erste Buch hatte der Tourteufel Didi Senf, der mit zur Tour de France genommen, ja, und hatte dann auch auf einen Berg so ganz groß Birge draufgeschrieben. Werden solche Sachen jetzt auch wieder passieren?
Ich würde mich wahnsinnig freuen. Didi ist auch wieder mit von der Partie, gerade noch gar nicht gesagt. Der ist bei einem Pasta-Kurs mit dabei. Da kommt er auf einmal rein, der Tourteufel, und hat so eine Kochschürze um. Die wird ihm verpasst. Doch klar, er hat auch, ich habe ihm auch schon ein paar Fotos dazu geschickt, dass er hier wieder mit drin ist. Ist natürlich auch eine Illu von ihm dabei. Ich würde mich wie Bolle freuen, wenn das nochmal so wäre. Er hatte echt das Buch überall dabei und hat mir von jeder Etappe bei der Tour de France ein Foto geschickt, wo Robbie, also das Buch, irgendwo während dieser Etappe an irgendeinem Berg, an irgendeinem Fluss, an irgendeinem See lag. Ey, das war der Wahnsinn. Und als dann mein Name da stand, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was dann in einem vorgeht.
Der Hubschrauber, der so drüber geflogen ist, ja, super.
Ja.
Schön. So, Essen. Es geht ganz viel um Essen. Und Italien ist ja auch so ein Land, wo alles zehnmal besser schmeckt. Was isst du denn gerne, wenn es dich mal nach Italien verschlägt? Ich habe so eine Vorahnung.
Ah, du hast eine Vorahnung.
Ich habe so eine Vorahnung, aber erzähl mal.
Soll ich es gleich mal bedienen? Dann wollen wir doch gleich mal rein in die Eisdiele, oder? Ist das die Vorahnung, die richtige?
Ja, das natürlich, klar.
Also einmal Haselnusseis in der Eisdiele, das auf jeden Fall. Und Pizza Margherita auch. Zum Beispiel. Oder hattest du jetzt noch was anderes gedacht?
Nee, ich dachte so, Pizza ist es auf jeden Fall.
Ja, das ist es natürlich.
Aber Margherita so einfach, ja?
Kann ja, man doch schon mit ein bisschen Champignons drauf, aber man kann mich total glücklich machen mit so einer Margherita, so einer simplen. Da ist ja auch wieder noch eine Geschichte dahinter mit Königin Margherita und das wird auch erklärt hier drin. Was ich echt nicht mag, ist, wenn die Pizza so überladen ist, dass du überhaupt nicht mehr unten gucken kannst. Also wenn da so 10 Kilo Rucola oder so drauf liegen. Das ist ja inzwischen so, wenn du sich in eine Pizzeria gehst und dann musst du da noch 7 Euro plus drauf zahlen, damit erstmal 10 Kilo Rucola drauf liegen. Aber egal.
Da hatte ich mal ein sehr einschneidendes Erlebnis mit meinen Eltern. Das war, glaube ich, mein erster Italienurlaub. Und ich dachte mir so, ich bin mal in Italien. Also ich war nur so ein kleiner Stöpsel.
Ja.
Ich bin mal in Italien, dann will ich mal keine Salami-Pizza essen, sondern mal was Ausgefallenes. Hab mir dann die Pizza Rucola bestellt und dann war wirklich ein Riesenberg Rucola drauf. Und ich wusste damals gar nicht, was Rucola überhaupt ist. Ich dachte, das klingt irgendwie ganz nett. Und dann kam diese Pizza, der Kellner guckt mich an, mein Gesicht ist so eingefroren, so scheiße. Und dann waren sie so nett und haben den Rucola runtergemacht, ein paar Salami-Stücken drauf.
Ja, da musst du dich erstmal durch so eine halbe Hecke mampfen, ne, bevor du überhaupt zum Wesentlichen kommst.
Aber dass das Eis eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt, das merkt man sofort, denn ich würde mal sagen, so auf jeder vierten Seite im Buch ist so eine kleine gemalte Eistüte.
Kann nicht sein. Ja, das spielt wirklich eine große Rolle. Oh mein Gott. Ich habe neulich mal überlegt, wie viel Geld in meinem Leben ich wohl schon in Eiskugeln gepackt habe.
Da darf man nicht drüber nachdenken. Das geht gar nicht.
Ja, nee. Das muss man dann einfach machen.
Aber was so schön ist, zum Beispiel, wenn man am Trevi-Brunnen ist in Italien, man denkt ja eigentlich immer, dass an so ganz bekannten Sehenswürdigkeiten, dass man manchmal so genäppt wird, auch als Tourist. Also, dass es dann da vielleicht eine Pizzeria gibt, wo die Pizza nicht so lecker ist. Jetzt nur mal so. Aber da ist ein Eisladen dahinter, der haut es dich aus den Socken. Und ich habe ja immer gesagt, dass meine Lieblings-Eisdiele die Gelateria del Porto in Antibes in Frankreich ist. Ist auch weiterhin schon so. Aber natürlich, wenn du einmal über die Grenze rüber gehst nach Italien, alle 2 Meter, ist ein Schlaraffenland für mich. Und deswegen darf ich auch nicht so oft nach Italien.
Okay. Ich habe das Buch auch noch nicht so komplett durch. Vielleicht kommt das auch im Buch noch vor. Aber weißt du, warum es in Italien so oft rot-weiß karierte Tischdecken gibt?
Komm mal, Schweigen im Walde. Aber du weißt es sozusagen.
Ja, ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt und es gibt mehrere Erklärungen.
Grün, aber es hat nicht was. Ja, ich weiß es warum. Pass auf, jetzt kommt meine persönliche Erklärung. Wir wissen ja, jetzt denke ich mir natürlich gerade was aus. Also grün, weiß, rot ist ja die Nationalflagge und das ist ja die Farbe auch der Pizza, ne? Also für Tomate, für Mozzarella und Basilikum. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie rot-weiß ist, weil dann die Pizza mit dem ganzen Rucola kommt. Und wenn man Rucola dann runterschiebt, dann hast du die Nationalflagge auf auf dem Tisch grün-weiß-rot. Ich weiß, es ist nicht die richtige Antwort, oder?
Genau so ist es.
Erklärst es,
schön, schön gerettet.
Ja, also die Farbe Rot wird so in Italien mit Energie und Lebensfreude und so in Verbindung gebracht. Und das soll ja Essen dann eben auch sein. Ne? Das soll ja Freude bereiten. Und es wird auch oft das Bauernkaro genannt und so für Rustikalität. Aber eben das Gute in diesem Rustikalen irgendwie herauszuarbeiten. Und deshalb steht das so für authentisch italienisch.
Wow, da sage ich mir mille grazie, danke. Das finde ich gut.
Ob das wirklich stimmt, müssen wir vielleicht einen Italiener fragen oder eine Italienerin.
Ja, kann ich mir aber vorstellen.
So, jetzt natürlich die wichtigste Frage. Oh. Wann wird das Buch übersetzt? Wann kommt es in Italien? Wann kommt es nach Frankreich? Ich meine, wir müssen ja jetzt mal den nächsten Schritt gehen, oder?
Ich hab es ja schon so ein bisschen versucht mit dem Frankreich-Buch. Ich kenne ja auch eine Lektorin, eine Französin, und der habe ich es dann doch schon mal geschickt. Und dann hat sie gesagt, ich gucke mal, und bis jetzt ist noch nicht passiert. Ich habe sogar überlegt, ob ich zu der Buchmesse nach Bologna einfach fahre und so, hier, guck mal. Naja, so läuft das natürlich nicht. Das weiß man schon, aber ich hatte jetzt zum Beispiel gedacht, vielleicht wenn so ein Alfio Vandi, ne, der läuft doch jetzt bestimmt mal rum und sagt, ey, das muss ins Italienische übersetzt werden. Oder also das wäre, es gibt ja immer so Träume, die man noch hat, was man noch nicht gemacht hat vielleicht, und das wäre echt was, wo ich ausflippen würde, vor Freude, ehrlich.
Was wäre dir wichtiger, Frankreich oder Italien?
Tada. Also ich würde ja sagen, das Tour de France Buch kommt in Frankreich raus, das Italien, das Giro Buch in Italien, ja, das Vuelta Buch dann später irgendwann in der Zukunft dann in Spanien.
Da hast du mich jetzt gerettet, danke.
Das war eine gemeine Frage.
Findet ihr? Ja, soll ich es beantworten, ganz ehrlich, was mir wichtiger wäre?
Ja.
Ich habe ganz lange in Frankreich gewohnt und gelebt und dort auch gearbeitet, und da hat auch meine Zeit bei Eurosport angefangen in Paris, und mein Herz schlägt sehr für Italien, aber vielleicht einen ganz kleinen Tacken noch mehr für Frankreich, und man soll ja mal ehrlich sein.
Ja. Ich habe ja das Buch auch wie Alex noch nicht komplett durch. Ich bin sehr, sehr großer Bianchi-Fan und auch großer Campagnolo-Fan. Taucht da noch etwas in dieser Richtung auf?
Wird mal erwähnt, aber jetzt nicht so, nicht so ausführlich, wie ich das in diesem Museum, sage ich jetzt mal, gemacht habe. Also man muss sich ja immer noch so ein bisschen einschränken, und ich finde es ja auch wichtig, dass man nicht nur Namen einfach erwähnt und dann nicht noch eine Geschichte darum packt. Und ein Kinderbuch darf jetzt ja auch nicht zu lang werden. Heißt also, dass es keine langen Geschichten drumherum gibt, und das, was ich gerade gesagt habe, diese Fausto-Coppi-Geschichte, Alfonsina Strada, das wird schon ein bisschen ausführlicher beschrieben, also wie sie das damals gemacht hat beim Giro. Deswegen muss man ja immer sagen, man versucht so viel wie möglich an Interessanten reinzubringen, aber vollständig kann leider sowas nie sein.
Ja, ja, absolut. Ne? Und kann ja auch mal Teil 2 irgendwann rauskommen.
Ja. Zum Beispiel.
Wenn jetzt gerade Mama und Papa zuhören und ihrem Kind ganz gerne das Buch schmackhaft machen würden, aber das Kind nicht so einen Zugang zum Radsport hat, was würdest du denen raten?
Ich würde ihnen raten, gar nicht zu sagen, du, das geht darum, um Rennen und Radsport, weil das ist ja manchmal so ein bisschen vielleicht auch wie bei Fußballbüchern, wo Kinder vielleicht gar nicht so Fußball spielen und denken, oh, da wird die ganze Zeit nur beschrieben, wie man Fußball spielt, sondern dass es um Abenteuerlust geht und es geht um Hilfsbereitschaft und es geht darum, Kinder kennenzulernen, weil Robby und Nora lernen ja auch italienische Kinder kennen, und dass man neue Freundschaften knüpfen kann und dabei Abenteuer erleben kann, immer ein bisschen frech sein kann und was rausfindet. Es geht eher auch immer darum, dass man ein bisschen was lernt über das Land, ein paar Vokabeln, und wenn man neue Freunde findet, wie in diesem Fall, durch Zufall, einen unfassbaren Zufall, haben diese Kinder, die sie kennenlernen, nämlich Großeltern, die eine Eisdiele haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dass man dann immer mal eine Gratiskugel mit abbekommt. Also, dass es einfach darum geht, um diese pure Lebensfreude auch an der frischen Luft, natürlich durch dieses Flair mit am Strand, in Rimini. Und dass man einfach den Eindruck hat, ja klar, wir sind auf dem Fahrrad unterwegs, aber dass es aber ganz natürlich ist, auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und dass das Freude machen soll, aber dass man jetzt nicht so eine Anstrengung machen muss und sagen muss, oh, jetzt muss ich wieder aufs Fahrrad steigen oder so, sondern, das ist immer dabei, und mit diesem Fahrrad kann ich wahnsinnig tolle Abenteuer erleben und ja, hilfsbereit und mutig auch sein.
Das Schöne an deinen Büchern ist ja, die haben es ja jetzt auch schon wahrscheinlich 10-mal erwähnt, dass man immer was über Land und Leute erfährt. Das geht dann bei dir manchmal so ganz schnell. In 2 Zeilen hat man dann auf einmal Wissen, was einem dann nie wieder verlässt, und ich finde das total toll. Vorhin hast du den Opa zum Beispiel angesprochen, ja. Der hat dann so in 2 Zeilen untergebracht, warum warum das rosa Trikot das rosa Trikot des Gesamtführenden ist.
Das finde ich ja zum Beispiel wirklich diese spannende Geschichte mit der Gazzetta dello Sport, dass die rosa ist und dass deswegen eben dieses Trikot auch rosa ist. Und ich finde, wenn man das nur so kurz macht, dass dann sowohl Eltern als auch Kinder sagen, ah, das wusste ich ja noch gar nicht. Mhm. Aber ich finde es nicht so gut, wenn man dann 100 Jahre erzählt, wow, das war damals vor 70.000 Jahren und dann hat der Chefredakteur gedacht, das und das und das. Und deswegen so ganz natürlich sowas einfließen zu lassen, wie auch mit dem Rubikon oder so. Ja. Oder und dann noch Cäsar mit reinzubringen mal. Aber eben nicht so, dass man den Eindruck hat, oh, jetzt habe ich Geschichtsunterricht hier auch, obwohl ich frei eigentlich habe. Ich dachte, ich bin gar nicht mehr in der Schule. Ja. Sondern, dass man sogar vielleicht was damit rausnimmt, was man am nächsten Tag seinen Freunden erzählen möchte. Ja, das wäre so, für mich das Beste.
So lehrend, aber nicht belehrend. So vielleicht.
Ja. Also das wäre natürlich das größte Kompliment, weil, was nee, ich bekommen
kann man,
könnte.
Kannst du annehmen. Kannst du annehmen.
Ja, danke.
Ich kann das bestätigen. Die letzten Seiten sind ja so etwas wie die FAQs, also die am häufigst gestelltesten Fragen von Kindern, die mit Rennradfahren anfangen wollen. Mhm. Hast du da in der Zielgruppe eine genaue Analyse gemacht oder wie kannst du dich da so gut reinfühlen?
Also in Hamburg, wo ich ja lebe, da bin ich zu einigen Vereinen gegangen und habe nachgefragt und habe auch mit Kindern gesprochen, weil ich mache ja auch viele Lesungen mit meinen Büchern. Also ich bin an vielen Schulen und habe dann genau meine Zielgruppe dort sitzen, mit denen ich eine Lesung mache. Und dann mache ich es jedes Mal so, dass ich hinterher sage, was möchtet ihr gerne wissen? Was möchtet ihr gerne lesen in so einem Buch? Oder was würdet ihr Kindern, die noch nicht so viel mit Radsport am Hut haben, für Tipps mitgeben? Und dann schreibe ich ordentlich mit und das verpacke ich dann halt immer so zusammen, weil ich denke, wer könnte es besser, wenn nicht Kinder, Jungs und Mädchen, die genau in dem Alter sind, dass sie anderen Tipps geben und sagen, kommt, steigt auch mal auf den Sattel.
Das Buch ist ja gerade rausgekommen.
Ja.
Wie schaffst du das, Lesungen noch zwischen deinen ganzen anderen Jobs reinzuquetschen? Also du machst Radio, du machst Eurosport. Wie findest du dafür denn noch Zeit?
Da gucke ich natürlich immer genau, okay, Eurosport, Giro, dann die Tour de France und die Vuelta, da weiß ich, dass irgendwie nicht so viel geht, aber dazwischen schon. Und wenn dann Schulen anfragen oder es andere Lesungen gibt, dann sage ich immer, ja, ich kann zum Beispiel im Juni ganz gut, weil das liegt genau zwischen Giro und der Tour de France. Oder was ich, jetzt habe ich natürlich für Eurosport zum Beispiel auch die Olympischen Winterspiele gemacht, was total toll war. Und dann wusste ich aber danach, März, April geht zum Beispiel was. Und dann gebe ich so die Termine weiter und das ist natürlich klasse, wenn man das so koordinieren kann. Und das ist auch nicht nur eine reine Lesung, die ich mache, sondern ist auch immer so ein kleiner Workshop mit dabei. Also ich bringe den Kindern zum Beispiel bei, wie man einen Sportler interviewt, wie man mit der Stimme spielt, sind wir wieder beim Thema Stimme und sage ihnen dann jedes Mal, versuch doch auch mal ein Part hier draus vorzulesen oder vorzutragen, zum Beispiel auch wenn kommentiert wird. Im ersten Buch, da gibt es so ein Part, den Carsten Wiegels kommentiert in dem Buch und dann sage ich, mach das, versuch das mal und gib so ein paar Tipps, weil ich dann auch denke, ach, dann können die in der Schule auch davon profitieren, wenn sie zum Beispiel mal einen Vortrag halten, dass sie mit ihrer Stimme besser spielen können.
Wo können denn die Schulen dich anschreiben? Geht das auf deiner Homepage? Oder?
Also bei Instagram können sie mich total gerne anschreiben. Birgit Hasselbusch und da kriege ich wirklich auch viele Anfragen oder eben auch, ich kriege auch total gerne einfach nur so eine Rückmeldung, wie es gefallen hat oder auch wenn ich bei Eurosport on Air bin und was über Landleute, Kultur und so weiter erzähle, jetzt auch während des Giro oder der Tour de France. Da kann man mich immer anklicken, ist alles öffentlich und mir Anfragen schicken.
Wie sehen denn die nächsten Tage bis zum Giro die Italia noch aus?
Ja, wie gesagt, nochmal strampeln, ne? Nochmal die Klingel ölen. Ihr wisst ja, dass ich schon mal von meinem Rad die Klingel abgeschraubt habe, weil ich die eben für die Übertragung brauche. Also wenn die Klingel erklingt, dann wissen wir, dass beim Giro irgendeine Kirche kommt, dass ein Restaurant kommt, dass ein Berg kommt, dass ein Museum kommt oder eine Eisdiele. Und dass ich dann ein paar Worte verliere.
Dabei wünschen wir dir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dankeschön, Birgit.
Grazie.
Dankeschön. Danke.
Ich könnte ja jede zweite Woche mit Birgit einen Podcast machen. Es macht so viel Spaß, mit ihr zu reden. Sie ist so ein herzallerliebster Mensch. Und das Schönste ist ja, beim ersten Podcast, also Podcast 78 mit ihr, da war sie uns ja zugeschaltet. Und diesmal war sie hier zufällig in Berlin und ist hier ins Studio gekommen. Und das ist natürlich nochmal viel, viel toller.
Und ich sage an dieser Stelle hier, dieses Buch ist auch für Erwachsene. Lest dieses Buch. Alle Hörer können das lesen, das ist so spannend.
Es ist irgendwie getarnt als Kinderbuch, würde ich sagen. So, genau. Weißt du, das unterscheidet ja oft so Kinderserien von so Serien wie Simpsons oder selbst SpongeBob kannst du damit reinrechnen. Das ist manchmal sehr, sehr feiner, cooler Humor, den eher erwachsene Leute verstehen. Und bei dem Buch ist es natürlich so, dass wir als Rennrad begeisterte Menschen und auch Leute, die eben Frankreich oder eben Italien lieben, da voll auf unsere Kosten kommen. Es macht einfach wirklich Spaß, rumzulesen und diese Abenteuer dann mitzuerleben.
Ich kann es kaum erwarten, das Buch zu Ende zu lesen.
Ja, heute Abend wahrscheinlich dann, wa? Schön um 20 Uhr ab ins Bett und 23 Uhr bist du fertig.
Ich warte noch, bis ich eine Printausgabe in den Händen halte. Denn ich will dieses richtige Buchfeeling. Ich habe es ja auf dem Handy gelesen bis jetzt und ich will das ich will das standesgemäß zu Ende bringen.
Das ist die richtige Einstellung, Alex. Apropos Printausgabe, falls ihr so ein Buch gewinnen möchtet, schaut mal bei Instagram vorbei. Wir verlosen wieder ein paar Exemplare, erschienen im Covadonga Verlag, sowieso der Verlag für Radsport. Da müsst ihr mal auf die Internetseite gehen, da sind so viele Bücher, die absolut lesenswert sind. Also schaut da mal vorbei und wir sagen wieder Dankeschön fürs Reinhören und fürs Liken und für die Glocke drücken und so weiter.
Und die ganze Passion, die ihr und das Feedback, was ihr uns gebt, auch immer wieder.
Dankeschön.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.